Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie sind Tech-Milliardäre eigentlich gestrickt? Welche ideologischen Strömungen verbergen sich dahinter? Welche Visionen verfolgen sie? Schriftstellerin Theresia Enzensberger meint:
Meine Theorie ist aber, dass es eigentlich eine Sehnsucht nach dem Weltuntergang ist, weil es darum geht, etwas Neues zu erschaffen. Und es basiert auf einer sozialdarwinistischen Logik. Das ist natürlich also mindestens anschlussfähig für faschistische Rassentheorie, wo ja auch der bessere Mensch entsteht nach der Zerstörung.
Ja, das alles zu hören in unserem neuen sechsteiligen Podcast unserer Serie Tech Brotopia. Setzt sich mit den radikalen ideologischen Denken der Tech-Oligarchen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder auch Jeff Bezos und anderen Größen auseinander. Und wir hören gleich Folge 2. Darin fragen wir, wie aus den wunderlichen hippiesken Nerds dunkle, autoritäre Zukunftsvisionen der Tech-Bros wurden. Hippies, ich sag mal so, naja, das Musical her, großartig, auch der Film mit seiner fantastischen Musik und der doch eher traurigen Geschichte, alles super, aber ansonsten gebe ich's zu, kann ich mit der Bewegung ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ist mir einfach zu viel freie Liebe, zu viel psychedelischer Drogenrausch. Aber auch, ja, im Silicon Valley, der heutigen Tech-Hochburg, wurde damals LSD genommen. Es ging um Werte wie freie Kommunikation, bloß nicht böse sein, Geld ist eigentlich auch nicht so wichtig. Und das alles klang tatsächlich nach Zukunft. Aber dann kamen die 90er und da fiel vieles davon in sich zusammen. Warum? Wie kam es dazu? Und was verbindet die linken Aussteiger von damals mit den libertären Unternehmen von heute? Darum geht es in der zweiten Folge unseres neuen Deutschlandfunk-Podcasts Tech Brotopia. Hippies im Whirlpool, hören Sie jetzt.
Who else is here?
President Milei has a gift for me.
Javier Milei from Argentina, you guys know who that is, right?
Februar 2025, Washington DC. Die Stadt ist voll mit PolitikerInnen, AktivistInnen. Sie treffen sich zur CPAC-Konferenz, dem laut Selbstbeschreibung weltgrößten und einflussreichsten Treffen für Konservative. Ein Highlight, der Auftritt von Elon Musk und Argentiniens Präsident Javier Milei. Elon Musk in einer Art Darth Vader-Outfit mit schwarzem Mantel und schwarzer Sonnenbrille bekommt von Milei ein Geschenk.
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
Die Kettensäge. Seit Mileys Wahlkampf um die Welt gegangen als Symbol eines neuen, radikalen Libertarismus. Symbol für den Freibrief, den Staat brutal zurechtzustutzen. Verwaltung zersägen, soziale Sicherung zersägen, Minderheitenschutz zersägen. Sogenannten Genderismus, Kulturmarxismus und politische Korrektheit natürlich auch. Mit dieser Palette ist er zum Helden einer neuen internationalen rechtslibertären Bewegung geworden. Offenbar selbst für Elon Musk, den Tech-Bro Number One. Vom Libertarismus gibt es viele Spielarten. Aber was genau ist der Libertarismus, der das Denken des Silicon Valleys der Tech-Oligarchen geprägt hat? Und was ist dann die aktuelle Variante, die auch Rechtslibertarismus genannt wird? Christopher Köhnen vom Karlsruher Institut für Technologie skizziert es uns.
Die demokratische Verwaltung wird als parasitär betrachtet. Es wird als ein System angesehen, wo eine oligarchische Klasse, die eine bestimmte Agenda verfolgt, Leute einsetzt, nicht die einfach loyal sind und impliziert oder teilweise explizit gesagt wird immer, dass die nicht durch Leistung dahin kommen, sondern durch irgendwelche Diversitätsprogramme. Das ist keine Erfindung jetzt der letzten Jahre, sondern das geht zurück bis in die radikal wirtschaftsliberalen Thinktanks in den USA, die das schon seit den 70er Jahren prägen. Das Neue an der Sache ist, dass das vermischt wird mit einer gewissen popkulturellen Modernität, mit einer virtuosen Beherrschung der Aufmerksamkeitsökonomie auf Basis der Social Media.
Im Prinzip ist Libertarismus erstmal eine politische Philosophie, in der die individuelle Freiheit über allem steht, und der Staat möglichst nicht eingreifen soll. Sei es nun durch Steuern oder durch Vorschriften. Überhaupt keine linke oder rechte Tendenz dabei. Es gibt in den USA auch eine Libertarian Party, was nicht viele wissen. Der Präsidentschaftskandidat bei der letzten Wahl 2024 hieß Chase Oliver. Im SexarbeiterInnen-Aufklärungskanal Sex Worker Nation sagte der:
Well, if you're an adult, your body is your body. Do what you want to do with it. It's not my job to regulate it.
Also, wenn Sie erwachsen sind, gehört Ihr Körper Ihnen. Machen Sie damit, was Sie wollen.
Certainly, I don't think the government's going to best regulate sex work.
Ich glaube nicht, dass die Regierung Sexarbeit am besten reguliert. Sexarbeiterinnen können Sexarbeit am besten regulieren.
Let's just keep the government the heck out of it, so long as you're not hurting anybody and everybody's consenting, right?
Die Regierung soll sich da bloß raushalten, solange es niemandem schadet und alle einverstanden sind.
Radikale individuelle Freiheit heißt Leben wie man will, lieben, wen man will, Drogen- und Pornografiekonsum freigeben, Autonomie, freie Liebe. Moment mal, das klingt doch nach... Ja, diese Folge führt uns zurück zum Summer of Love, zu den Hippies und den Grateful Dead, unter die Sonne Kaliforniens, wo rein zufällig auch das Silicon Valley liegt. Wir schauen uns an, wie die Gegenkultur der 60er das Mindset der Tech-Szene geprägt hat. Und warum in den 90ern alles kippte.
It was in 1993 when I recognized that things were in trouble.
Ich bin Banafshe Homasdi und das ist Tech Brotopia. Folge 2: Hippies im Whirlpool. Douglas Rushkoff, Medientheoretiker und lebende Legende der digitalen Welt, hat 1993 als den Moment erlebt, an dem etwas kippte.
Wired Magazine was launched at the end of 1993.
Ende 1993 kam das Wired Magazin auf den Markt. Es hat das Internet neu interpretiert als Business-Phänomen.
Wired. Eine Zeitschrift für Tech als Business, Kultur und Lebensstil. Der Aufstieg von Wired fällt mit dem Aufstieg des Internets als Massenphänomen zusammen. Alle und alles sollte und wollte vernetzt werden. Von manchen Kritikern wurde Wired als Zentralorgan der kalifornischen Ideologie bezeichnet. Von Elon Musk über Mark Zuckerberg bis hin zu Edward Snowden oder Keanu Reeves. Über die Jahre zierte das Who is Who der Tech-Welt und darüber hinaus die Cover. Heute ist Wired eine der besten Quellen zur Rechtswende im Silicon Valley. Damals markiert das Magazin für Douglas Rushkoff den Anfang vom Ausverkauf.
We transitioned from psychedelia to Wired magazine very quickly.
Der Übergang von der Psychedelic-Kultur zum Wired-Magazin ging schnell.
And und that there was now implicit in digital culture, there was a libertarian urge.
Irgendwo in der digitalen Kultur lauerte etwas, das man ignoriert hatte. Ein libertärer Drang, eine gegen den Staat-Ideologie mit Betonung aufs ungehindert Reichwerden. Ohne staatliche Hilfe und folglich ohne dem Staat etwas abzugeben. Die Allgemeinheit hatte ja nichts investiert. Mit Wired übernimmt laut Rushkoff der Wirtschaftslibertarismus die Vorherrschaft im Silicon Valley. Wenn man von libertärem Denken in den USA und ganz besonders im Silicon Valley spricht, fällt ein Autorinnenname ganz besonders häufig.
My six-year-old boy, his middle name is Rand.
Der zweite Vorname meines Sohns ist Rand.
And I was talking to someone in,
und der Vater eines Klassenkameraden meinte neulich, oh, ich bin ein großer Ayn Rand-Fan. Der zweite Vorname meiner Tochter ist Ayn.
I really felt like an Ayn Rand hero.
Ich habe mich wie ein Ayn Rand-Held gefühlt.
I didn't just feel like one, I was one.
Nicht nur gefühlt, ich war einer. Ich war ein Erbauer, habe unabhängig gedacht. Rational. Ich war stolz auf das, was ich tat. Das sind die Ayn Rand-Helden-Eigenschaften.
Zwei Silicon Valley-Unternehmer und Rand-Fans in Adam Curtis' Dokumentation Love and Power. Mit ihren Romanen Atlas Shrugged und The Fountainhead ist sie wahrscheinlich die einflussreichste Ideengeberin für das Silicon Valley. In ihren Büchern ist es immer der Einzelne, der Kraft seines Willens etwas schafft. Der Staat stört. Alles Bedenkenträger ohne Visionen.
I'm opposed to all forms of control.
Ich bin gegen jede Form von Kontrolle.
I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated economy.
Ich bin für eine absolut freie, unregulierte Marktwirtschaft.
Ayn Rand im ABC-Interview 1959. Mit ihrer Botschaft trifft sie das Massenbewusstsein der Amerikaner insgesamt, schon weit vor dem Silicon Valley. Rands Roman Atlas Shrugged wurde in einer Umfrage der Library of Congress nach der Bibel zum zweiteinflussreichsten Buch gewählt. Und in Kalifornien ist der Ayn Rand-Kult am allergrößten. Das sagt auch die Ökonomin Laura Hille von der Uni Lüneburg. Sie forscht dort zu den Zukunftsideologien des Silicon Valley und hat unter anderem das Buch Kritik postdigital herausgegeben.
Also erstens würde ich sagen, ist es sehr viel einfacher, einen okay geschriebenen Roman von Ayn Rand zu lesen, als das Werk von Friedrich Hayek.
Der vielen als Godfather der libertären Ökonomie gilt.
Ayn Rand hat eine sogenannte objektivistische Philosophie versucht zu bauen und eine egoistische Philosophie. Du selbst bist nicht nur erstens die wichtigste Person, die überhaupt jemals existiert hat, und um dich musst du dich kümmern. Deswegen ist sowas wie Reichtum natürlich wichtig zu haben, um deine eigene Existenz besonders lange zu schützen. Ich glaube schon, dass viele dieser Silicon Valley Männer, die immer sagen, dass Ayn Rand sie extrem beeinflusst hat, ich glaube, die haben schon die Romane gelesen. Ich glaube, sie haben sie meistens gelesen, als sie 16 oder 17 waren.
I hold.
Wenn der Mensch Mensch sein soll, ist sein höchster moralischer Zweck sein eigenes persönliches Glück.
Ayn Rand ist fast schon ein Meme, ein Code. Ein paar Schlagworte von ihr zu kennen reicht. Und ihr Einfluss ebbt nicht ab. Donald Trump nennt sie als Lieblingsautorin. Jüngere CEOs wie Travis Kalanick, der Ex-CEO von Uber, erzählen jedem, der es hören will, wie wichtig sie für sie ist. Ayn Rand hat ihre großen Romane in den 1940er, 50er Jahren geschrieben. Ihre Philosophie, in der sie Werte wie Gemeinschaft und die Sorge für andere ablehnt, ist das Gegenteil von dem, was in den 60ern in Kalifornien passiert ist. Wie soll das dann im Silicon Valley zusammengegangen sein? Wir schmeißen die Zeitmaschine an.
I like to think right now, please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics.
Richard Brodigan liest sein Gedicht All Watched Over by Machines of Loving Grace.
By Machines of Loving Grace.
Die USA in den 60s. Ein bunt bemalter Schulbus fährt durch die Lande. Darin eine Freak-Truppe. Die Merry Pranksters mit ihrem Anführer Ken Kesey. Den kennt man, weil er den Roman Einer flog übers Kuckucksnest geschrieben hat, dessen Verfilmung später ein Klassiker geworden ist. Die Merry Pranksters und ihr bunter Bus halten irgendwo und veranstalten Acid-Tests. Happenings, bei denen LSD genommen wird. Als Hausband spielen dabei The Grateful Dead. Hier in einem Film, den Ken Keseys Sohn Zane in seinen YouTube-Kanal gestellt hat.
Okay, here's what we'll do, which is the acid test. Please do not...
Mit dabei ist damals auch Stuart Brand, ein junger Biologe und Fotograf, der sich fast schon hauptberuflich in den verschiedensten Hippie- und Gegenkulturszenen herumtreibt. Gerne in Kommunen, antiautoritär, herrschaftsfrei, eben libertär. Wie ein Nomade zieht Brand durch die Gegenkultur der USA, immer auf der Suche nach seinem ganz eigenen Ding. Wie beim Multimedia-Kollektiv ASCO im Film von Judd Yalko.
This documentary on ASCO was taken off 16mm film shot by Judd Yalko.
In sein Tagebuch schreibt Stuart Brand schon 1957 Sätze wie:
Ich werde gegen alles ankämpfen, was mich zur bloßen Nummer machen will. Und ich werde diesen Kampf gegen mich selbst genauso führen wie gegen andere.
1968, im Jahr der Revolten- und Studierendenproteste, veröffentlicht Stuart Brand die erste Ausgabe des Whole Earth Catalog. Eine Anleitung für unabhängige Communities. Wie baut man Gemüse an? Wie hält man Ziegen? Oder wie baut man einen Pavillon? Welche Werkzeuge brauche ich? Wie ihm die Idee kam, hat Stuart Brand dem Filmemacher Lutz Dambeck in seinem Film Das Netz erzählt.
The Whole Earth Catalog Project specifically came out of an LSD afternoon.
Das Whole Earth Catalog Projekt entstand an einem Nachmittag, an dem ich mit 200 Mikrogramm LSD auf einem Dach saß und nichts zu tun hatte.
And the initial audience in my mind was communes, so it was people who were trying to reinvent civilization, and I was just trying to provide the tools.
Mein ursprüngliches Publikum waren Kommunen, Menschen, die versuchten, die Zivilisation neu zu erfinden, und ich wollte die Werkzeuge dafür liefern.
Der Untertitel ist Access to Tools, Zugang zu Werkzeugen. Das war mehr als ein Slogan. Es war ein Mindset, das davon ausging, dass jeder und jede mit Technologien sämtliche Probleme lösen könne. Ein faszinierter Leser ist der spätere Apple-Gründer Steve Jobs. 2005 sagte der bei einer Abschlussfeier von Studierenden in Stanford:
When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation.
Das ist tatsächlich einer der Orte, an dem die Idee, dass nicht nur gegenkulturelle Bewegungen und Technologie sich verbindet, sondern auch, dass Tools so eine besondere Bedeutung bekommen in der individuellen Anwendung. Also, dass Technologie nicht einfach nur etwas ist für Leute, die Technik betreiben oder in Rollen sind, in denen Technik betrieben werden muss oder eingesetzt werden muss, sondern wir alle Nutzer und Nutzerinnen dieser Technik sind und wir können sie kaufen,
sagt Laura Hille. Und dieser Gedanke ist eigentlich die Basis dafür, dass heute die allermeisten von uns einen PC haben, einen Personal Computer.
The personal computer became part of that.
Der Personal Computer wurde Teil des Gefühls vom autarken Leben. Fürs Wirtschaften, für Berechnungen, Kommunikation, alles in den eigenen vier Wänden. Die Leute, die damals Computer programmierten, waren Psychedelic-Typen. Sie arbeiteten den ganzen Tag bei Intel und gingen dann abends nach Hause, um Trips einzuwerfen und Fraktalbilder zu generieren, die am nächsten Wochenende beim Grateful Dead-Konzert an die Wand projiziert wurden.
Okay. Fast forward. Raus aus der Hippie-Ära, rein in die 90er. 1996, um genau zu sein. Auftritt John Perry Barlow, ehemaliger Songtexter für die Band Grateful Dead. Ja genau, die aus dem bunten Bus, in dem auch Stuart Brand mitgefahren ist. Barlow treibt sich gerade in Davos rum, auf dem Weltwirtschaftsforum. Hier treffen sich Staatenlenker und Wirtschaftsbosse, hören sich Vorträge an und besuchen Workshops. Barlow hat sich gerade 4 Tage lang angesehen, wie diese Leute so tun, als hätten sie Ahnung vom Internet. Jetzt genießt er die Abschlussparty, doch dann fällt ihm ein, er hat noch eine Deadline. Die Herausgeber des Kompendiums 24 Hours in Cyberspace warten noch auf einen Text von ihm. Also holt er seinen klobigen Laptop raus und fängt an zu schreiben.
Governments of the industrial world,
Regierungen der industriellen Welt,
you weary giants of flesh and steel,
ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl,
I come from cyberspace,
ich komme aus dem Cyberspace,
the new home of mine,
dem neuen Zuhause des Geistes.
On behalf of the future,
als Vertreter der Zukunft bitte ich euch, aus der Vergangenheit
to leave us alone,
uns in Ruhe zu lassen.
Barlow ist Gründer der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation. Und er sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr.
And that same spirit of connection and communication is the driving force behind the Telecommunications Act of 1996. I thank Lily Tomlin for reminding us that the internet can be fun. That the internet can do a world of good.
Denn während in Davos das Weltwirtschaftsforum zu Ende geht, hat die US-Regierung den Telecommunications Act verabschiedet. Damit soll unter anderem die Verbreitung von obszönen Inhalten verhindert werden, sprich von Pornos. Für Barlow ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Also hackt er zwischen Tür und Angel in Davos in die Tasten und schreibt die Declaration of the Independence of Cyberspace, die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace.
You have no moral right to rule us.
Ihr habt weder das moralische Recht, uns zu regieren,
nor do you possess
noch irgendwelche Zwangsmittel, die wir wirklich fürchten müssten.
We have true reason to fear.
Someone like John Barlow, who was a lyricist for the Grateful Dead and a rancher and a poet and one of our
Jemand wie John Barlow, der Texter für Grateful Dead und einer unserer psychedelischen Helden war, setzte sich früh für die Internetrechte ein. Er war auch ein überzeugter Libertärer. Und Stuart Brand hatte damals schon erfolgreich eine libertäre Agenda in die persönliche Freiheitsagenda des Internet eingewoben.
Es gab die libertären Businessleute. Und dann gab es die Hippies.
Republicans who sit in hot tubs and do drugs.
Ich nannte sie Republikaner, die im Whirlpool sitzen und Drogen nehmen.
That's what I used to call those people.
Diese Stimme gehört Paulina Borsuk. Sie ist gebürtige Kalifornierin und war Stammautorin bei Wired. Und sie ist eine der schärfsten Kritikerinnen des Techno-Libertarianism. Den Begriff hat sie selbst in die Debatte eingeführt.
We all should be able to do it for free, and that's great, and no one should be paid for it, and somehow the universe is going to provide.
Alles sollte kostenlos sein, und das ist toll. Niemand sollte bezahlt werden, und das Universum wird schon für alle sorgen.
Yet you have this total free market theory of value that money is the most important thing, and I could never.
Und dagegen hast du diese total freie Marktwirtschaftstheorie vom Wert, dass Geld das Wichtigste ist. Ich konnte nie verstehen, wie das zusammengehen soll.
Das Geld hatte die Herrschaft übernommen. Aus den Hippies sind Kapitalisten geworden. Und die Mentalität des Techno-Libertarismus hat den Spirit einer Gemeinschaft von Gleichen ersetzt. Cyber-Selfish heißt das Buch, das Paulina Borsuk dazu passend herausgebracht hat. Ein anderer wichtiger Text zur Tech-Ideologie trägt den Titel The Californian Ideology, die kalifornische Ideologie. Ein Essay, den zwei Leute von der Uni Westminster in London geschrieben haben. Im Kopf hatten sie dabei einen berühmten Text von Marx und Engels. Die deutsche Ideologie.
It was seen as anti-American, that it wasn't supposed to be anti-American.
Es wurde als anti-amerikanisch angesehen, aber das sollte es gar nicht sein.
It was supposed to be against this particular.
Es sollte sich gegen diese spezielle Art von rechtsgerichteter technopolitischer Bewegung richten.
So a tech-right-wing techno-political movement.
Richard Barbrook und sein Co-Autor Andy Cameron sind heute noch für The Californian Ideology berühmt. Der Spaß darf bei der marxistischen Analyse auf keinen Fall zu kurz kommen. Und was er und Andy Cameron dabei herausgefunden haben, hört sich so an.
Die kalifornische Ideologie vermischt den Freigeist der Hippies mit dem Unternehmergeist der Yuppies. In der digitalen Utopie wird jeder sowohl hip als auch reich sein. Dieser neue Glaube entstand aus einer bizarren Mischung der kulturellen Bohème San Franciscos mit den Hightech-Industrien des Silicon Valley.
That's what Barbrook identified.
Das hatte Barbrook erkannt. Die kalifornische Ideologie zeigte auf, dass wir sehr schnell von der Psychedelik zum Wired-Magazin übergingen.
That there was now implicit.
Im Inneren der digitalen Kultur gab es einen libertären Drang.
There was a libertarian urge.
Stellt Douglas Rushkoff im Rückblick fest. Er hält den Essay von Richard Barbrook und Andy Cameron heute noch für extrem wichtig.
Well, you know, asking if California
die Frage, ob die kalifornische Ideologie noch relevant ist,
asking if das Kapital or something is still
ist so wie die Frage, ob das Kapital noch relevant sei. Natürlich ist sie relevant. Sie erklärt den Ursprung von dem, was heute passiert.
Barbrook und Cameron haben den Kaliforniern das LSD und die rosaroten Sonnenbrillen abgenommen und den Blick auf die Ideologie hinter der schönen neuen Tech-Welt freigelegt. Ein Hybrid aus linkem und rechtem Libertarismus. Beide scheinen überhaupt nicht vereinbar, aber hingen eine Zeit lang zusammen. Bis zu einem Punkt, an dem alles umschlägt.
Ich würde es auf den Börsengang von Netscape datieren. Da wurde Geld zum Maßstab aller Dinge. Darum ging es in der Bay Area früher nicht. Und plötzlich kam eine Flut von Menschen, die nur Geld verdienen wollten. Und natürlich glaubten sie an freier Markt über alles.
Am 9. August 1995 geht die Firma Netscape an die Börse. Ihr wichtigstes Produkt ist damals der Netscape Navigator, ein Browser. Nur um das mal klarzumachen, wir sind hier in einer Zeit, in der ins Internet gehen noch so klingt. Also, Millionen Menschen machen mit dem Netscape Navigator ihre ersten zaghaften Gehversuche im Internet. Und die Firma dahinter macht damit Millionen. Der Börsengang von Netscape läutet einen Goldrausch ein. Die New Economy boomt. Und ihre CEOs werden zu Helden, wie aus einem Ayn Rand-Roman. Ohne Geld vom Staat, nur mit einer Vision, einer genialen Innovation, ändern diese Figuren den Lauf der Menschheitsgeschichte und werden zu Milliardären. So wie Marc Andreessen, der CEO von Mosaic, der Firma, aus der Netscape wurde.
You know, he's the guy that took Mosaic, which was a school project, you know, funded in non-profit ways, and found a way to take it public.
Er war derjenige, der Mosaic, ein Hochschulprojekt, das gemeinnützig finanziert wurde, an die Börse brachte. Und zwar genau an demselben Tag, an dem Jerry Garcia, der Gitarrist der Grateful Dead, starb.
We don't need those 60s values.
Ich habe das immer als symbolträchtig begriffen. Wir brauchen diese Werte der 60s nicht. Wir brauchen diesen Mensch-zu-Mensch-Kram nicht. Das steht dieser Krypto-KI-programmierten besseren Zukunft nur im Weg.
Für viele in der Internetbranche ist Marc Andreessen noch immer eine Legende. Der, der den Grundstein für die digitale Megaindustrie gelegt hat. Heute ist er einer der wichtigsten Risikokapitalisten der Tech-Welt. Ein Investment von ihm ist wie eine Art Ritterschlag. Und im Interesting Times Podcast der New York Times bestätigt er die Analyse von Barbaruch und Cameron zur besonderen Mixtur in den Anfangstagen des Silicon Valley.
Die kalifornische Ideologie war korrekt. Die Keimzelle der Tech-Industrie war auf der einen Seite die Hippie-Kultur in San Francisco und L.A., auf der anderen Seite die Normalos aus dem Mittleren Westen. Auf alten Fotos vom Intel-Team sieht man buchstäblich kurzärmelige weiße Hemden mit Krawatte und Krawattenklammer, als kämen sie von Rüstungsfirmen. Das Valley hat diese Mentalitäten miteinander verschmolzen. Diese ganz natürliche Verschmelzung von linker und rechter Politik hat einen Großteil der Magie ausgemacht.
Andreessen hat lange Zeit die Demokraten unterstützt, in Statements und mit Spendengeldern. Hillary Clinton etwa 2016 gegen Donald Trump und auch Barack Obama. Heute ist Marc Andreessen hochaktiver Trump-Unterstützer. Er hat ihn sogar bei der Regierungsbildung beraten. Und er ist einer der wichtigsten Ideologen der Tech-Welt. Was Amerika antreibt, hat er im Lex Friedman-Podcast zum Besten gegeben.
Wir profitieren seit 50, 100, 200 Jahren von den aggressivsten, ehrgeizigsten und intelligentesten Menschen der Welt. Wir sind mit Abstand die dynamischste und aggressivste Bevölkerung. Wir sind die aggressivste Mixtur aller westlichen Länder.
Und wie aus diesem Mindset von Marc Andreessen eine technoreligiöse Bewegung wurde, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Tech Brotopia.
Ja, Folge 3, Der Wille des Universums, hören Sie Montag ab 14 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und alle Folgen von Tech Brotopia finden Sie ab sofort in unserer Deutschlandfunk-App und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Bettina Ritter.
In einem offenen Brief haben mehr als 200 Kulturschaffende Bundeskanzler Merz aufgefordert, konkrete Schritte gegen das Leid im Gazastreifen zu unternehmen. Der Brief ist mit den Worten: „Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz“ überschrieben. Jim Bob Nikschas.
Konkret soll die Bundesregierung demnach keine weiteren Waffen mehr an Israel liefern. Die EU soll zudem ihr Abkommen mit dem Land aussetzen. Enthalten ist auch die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und ungehindertem Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza. Unterschrieben haben unter anderem die Moderatoren Joko Winterscheid, Klaas Häufer-Umlauf und Giovanni Zarella, Musikerin Shirin David sowie die Schauspielerin Jessica Schwarz, Anna Thalbach und Jürgen Vogel. Alle verurteilten die Verbrechen der Hamas aufs Schärfste, heißt es. Das legitimiere jedoch kein Verbrechen, Millionen von unschuldigen Menschen kollektiv zu bestrafen.
Das Museum Auschwitz-Birkenau will mit einer neuen Kampagne die Leugnung des Holocausts im Internet bekämpfen. Unter dem Motto Stop Denial, auf Deutsch Schluss mit der Leugnung, stellt die Gedenkstätte historische Dokumente, Fotos, Zeitzeugenberichte und Forschungsergebnisse online zur Verfügung, um geschichtsfälschende Aussagen zu entkräften. User, die in sozialen Netzwerken Äußerungen oder Bilder finden, die den Völkermord an den Juden leugnen, können unter diese Posts auch den Link setzen zur Stop Denial-Seite. Museumssprecher Barty Sell sagte der Nachrichtenagentur AFP, das beste Mittel gegen Falschinformationen seien Informationen. Weil es aber nur noch wenige KZ-Überlebende gäbe, die von ihren Erfahrungen berichten können, würden antisemitische, fremdenfeindliche und populistische Stimmen immer lauter. Die geplante schnellere Rückgabe von Kulturgütern aus Frankreich wird konkret. Nun hat die französische Regierung dem Ministerrat den Entwurf für ein Rahmengesetz vorgelegt, das die Restitution von Objekten an ihre Herkunftsländer erleichtern soll, die während der Kolonialzeit geraubt wurden. Wie die Zeitung Le Monde berichtet, soll das Gesetz in erster Linie für afrikanische Staaten gelten, aber nicht nur. Für eine schnellere und einfachere Rückgabe von Kulturgütern soll eine Ausnahme geschaffen werden vom Grundsatz der Unveräußerlichkeit von Werken aus nationalen Sammlungen Frankreichs. Laut Gesetzentwurf wird für eine Restitution ein Dekret des obersten Verwaltungsgerichts ausreichen. Eine wissenschaftliche Kommission mit Mitgliedern aus Frankreich und dem Herkunftsland soll die unrechtmäßige Aneignung von Werken dokumentieren und gegebenenfalls feststellen. Laut Experten ist Frankreich bei der Rückgabe von Kulturgütern im Rückstand.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busat Yam. Hallo. Ich erkenne nur Leere. Vielleicht ist das dein Echo. Diese klare, schnörkellose, ja fast schon kalte Botschaft ohne jeden Trost stammt von einem KI-Orakel. Ein experimentelles Projekt, das unseren Kaffeesatz lesen kann. Ich habe es vor der Sendung selbst ausprobiert. Das war also meine Weissagung. Ich gebe zu, es war nur schwarzer Filterkaffee. Vielleicht wäre es sonst etwas ergiebiger geworden. Aber wir fragen uns, kann künstliche Intelligenz inzwischen auch die Zukunft deuten? Und was verrät diese maschinelle Stimme eigentlich über uns und auch über unsere Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Claire Bötschi, Kulturunternehmer, Künstler und Entwickler spekulativer Systeme. Er hat dieses Projekt initiiert, jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Fortune Coffee, so heißt ihr Projekt. Man bezahlt 1 Euro, lädt das Foto seines Kaffeesatzes hoch, bekommt dann eine Prophezeiung. Was ist Ihre Intention? Warum haben Sie diese KI, dieses Orakel programmiert?
Ich wollte die Ambivalenz der heutigen Gesellschaft ein bisschen aufgreifen, gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Es geht also darum, nicht eine klassische Kaffeesatzlesung zu machen, sondern es auch diese fast ja auch Hoffnung, die wir heute haben in die KI, aber auch Angst. Ne? Wir fragen uns, verlieren wir unseren Job? Was wird die KI machen? Und dieses KI-Orakel spielt ein bisschen mit dieser Zukunftsfragen, die uns gerade umtreiben.
Und was genau sieht die KI in diesem Kaffeesatz? Also was passiert da technisch?
Also technisch wird ein Bild hochgeladen und erstmal wird versucht, durch Bilderkennung zu definieren, ob das wirklich eine Tasse ist und ob da Kaffeesatz zu erkennen ist. Und dann wird im zweiten Schritt versucht, Symbole zu finden, so wie das eine klassische Kaffeesatzleserin auch macht. Da sind ja Symbole, sei es der Baum oder ein Blitz, wichtig. Und aus diesen Symbolen wird dann eine Vorhersage generiert.
Und das wird immer eine ambivalente Vorhersage, die sich zwischen Hoffnung und Angst bewegt. Also muss man keine Sorge haben, dass es um eine tatsächliche Prophezeiung geht.
Genau, die KI hat eigentlich die Aufgabe, verschiedene Ebenen anzusprechen, natürlich auch den Fragenden persönlich, aber natürlich auch das ganze Thema reinzubringen mit KI, Kontrolle, was passiert da gerade, wie wird sich die Technik entwickeln. Also es hat immer so ein zweischneidiges Schwert, das war mir einfach wichtig.
Und wie haben Sie die trainiert, diese KI, also mit welchen Bildern oder auch Texten?
Also ich habe ganz viele Bilder einfach aus dem Internet genommen von Kaffeesatz und habe selber ganz viele Versuche gemacht. Das war ganz auch nicht ganz so einfach, dass der richtige Grad rauskam, wo ein Bild erkannt wird, weil entweder ist es zu streng und dann kommt immer, dass er nichts erkennt. Oder wenn man es halt so Larifari macht, wird fast alles erkannt als Kaffeesatz. Und jetzt ist es aber genau die richtige die richtige Strenge. Und im Hintergrund arbeitet für sozusagen die Textgenerierung ein OpenAI-Modell, was eingebunden ist in das Programm. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und textlich habe ich dann sehr viel gefeilt, sodass es eigentlich eine große Variation hat. Es verändert sich auch die ganze Zeit. Es ist eigentlich nie gleich. Und manchmal sind Überschriften drin, manchmal nicht. Genau, das lässt sich nicht so ganz steuern, aber ich finde es auch ganz gut, weil es ein Orakel ist, was sich selber bewusst ist und auch einfach ein bisschen philosophieren kann.
Genau, bleiben wir vielleicht mal bei dem Philosophieren. Sie sagen ja, Fortune Coffee ist keine App, kein Spielzeug und auch kein Selbstoptimierungstool. Ich muss zugeben, ich fand es im Selbstversuch dann doch ein bisschen witzig, diese Botschaft, ich erkenne nur Leere. Vielleicht ist das dein Echo, mag dran gelegen haben, dass ich, wie gesagt, nur Filterkaffee zur Verfügung hatte in dem Moment. Aber Sie sagen, es ist eben mehr als einfach nur ein Spielzeug. Also vielleicht da auch nochmal die Frage, welche tiefere Bedeutung sehen Sie darin?
Ich glaube, dass es natürlich Kaffeesatzlesen an sich ist ja eine ganz spannende Sache, wo eigentlich ja auch das persönlich zwischen Menschen gemacht wird. Und wo wir ja kommunizieren, auch mit Geste und ganz vielen anderen Formen, da wird natürlich viel eher eine Zukunft vorhergesagt. Die KI hat jetzt nur das Bild eigentlich als Ausgangspunkt und projiziert dann da was rein. Ob das jetzt wirklich die Zukunft vorhersagen kann, sei mal dahingestellt. Aber natürlich, wenn man das überträgt auf KI und die Entwicklung, gibt es ja Unmengen von Daten, die heute verarbeitet werden und viel mehr Möglichkeiten, das auszuwerten. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr spannend. Und mir geht es einfach darum, mit dieser Thematik zu spielen und ein bisschen auch humorvoll, sage ich mal, in die Zukunft zu gucken oder in die Zukunft gucken zu lassen.
Und trotzdem aber auch dabei poetische Aussagen zu treffen von einer KI, das klingt ja auch schon wieder fast ein wenig widersprüchlich. Ist denn die Maschine damit echter oder dadurch, dass sie das Ganze versucht poetisch zu beschreiben, doch auch der Versuch, das Ganze dem Menschen näher zu bringen?
Ja, es soll beides. Es soll natürlich damit spielen und mir ist natürlich immer wichtig, dass man die KI sich selbst bewusst ist so ein bisschen. Also dass das KI-Orakel weiß, dass es ein KI-Orakel ist und weiß von der ganzen Ambivalenz, die wir gerade in der Gesellschaft haben und spiegelt das eigentlich auch so ein bisschen. Und jetzt nicht nur, ich suche Halt und ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich brauche jetzt irgendeinen Ratschlag für meine Zukunft, sondern es ist eigentlich eben kein positiver Spiegel, sondern es ist eher so ein ambivalenter Gesellschaftsspiegel, der da rauskommt. Und dann kann man natürlich damit machen, was man will. Genau.
Und den greifen Sie auch auf. Ab heute findet die dreitägige Werkschau für Medienkunst bis zum 2. August statt. Nennt sich Kunst, KI und Kontrollverlust in Ludwigsburg auf dem Frank-Areal. Was gibt es da zu erleben?
Genau, das ist eine Veranstaltung der Stadt Ludwigsburg gemeinsam mit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Animationsinstitut. Und da gibt es ganz viele Kunst- und Medienprojekte, die sich mit KI auseinandersetzen. Es gibt eine große Installation, da geht es um Erinnerungen. Limbo heißt die, wo auch Bildwelten generiert werden live. Sehr spannend. Und das Gleiche gibt es das Utopikum von Thinkertank, wo eigentlich so Visionen, Utopien mit KI generiert werden können live. Es gibt viel zu erleben, verschiedene Veranstaltungen und am Samstag einen performativen Salon, wo wir mit verschiedenen Gästen aus der Verwaltung, auch von der Filmakademie, Strafvollzugsmuseum, aber auch aus dem Militär.
Und da ist uns leider der Gesprächsgast offensichtlich abhanden gekommen. Das ist schade, dann ergänze ich nochmal. Also bis zum 2. August ab 17 Uhr findet auf dem Frank-Areal in Ludwigsburg die dreitägige Werkschau Kunst, KI und Kontrollverlust statt. Ich sprach mit Künstler und Erfinder des KI-Orakels Claire Bötschi hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wer seinen Kaffeesatz von der KI gelesen bekommen möchte, das Ganze funktioniert über die Internetseite fortunecoffee.app.